Als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 60 Jahre alt und habe überlegt, was mache ich mit dem Wissen, das ich jetzt über die ganzen Jahre im Vorfeld angesammelt habe. Und dann habe ich mir halt überlegt, in dem Thema weiterzuarbeiten und mit diesem Fachwissen irgendwo auch dann noch ein bisschen Geld zu verdienen, ist eben halt der ÖBUF, der öffentlich bestellte und vereinigte Sachverständige. Und schließlich die Frage, wo ist die Ursache für diese Schalldruckpegelüberschreitung?
Wo liegt meistens die Ursache? Ich habe eine Theorie.
Unterschiedlich.
Unterschiedlich.
Also es sind auch mal die nicht zu dicken Betonwände, also die nicht vorhandene Masse, die notwendige Masse in den Betonwänden, aber es sind eben auch schlechte Montagen. Und habe auch immer Enkelkinder, die gerne beschäftigt werden.
Wie viele hast du denn insgesamt?
Fünf.
Okay, ja. Und in welcher Altersrange?
3 Monate, 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre.
Und das war jetzt auch eine fiese Frage.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Herzliches Willkommen heute bei Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Grüßt euch wieder mal.
Und ein herzliches Willkommen an den heutigen Gast bei uns, Herr Dr. Tobias Prendl aus dem Hohen Norden.
Hallo.
Hallo, Tobias.
Sag ihr zwei.
Sagt man bei euch noch Hohen Norden oder schon Hohen Norden in Hannover?
Naja, das mal irgendwie alles, was nördlich von Hildesheim ist, ist irgendwie schon Fischkopf so ungefähr. Ne?
Ja,
das ist so ein alter Spruch, den ich noch aus meiner Jugend kenne.
Ja, bei uns ist ja alles, was nördlich ist, der Donau, alles Preisten.
Ja, oder so.
Oh ja, ich zähle mich nicht dazu. Ja. Genau. Tobias, also ich freue mich sehr, dass unser Termin geklappt hat. Wir haben lange darauf hingearbeitet, weil es natürlich nicht so einfach ist, einen Termin zu finden. Und deswegen freue ich mich umso mehr. In der Vorbereitung habe ich schon so ein paar Themen gelesen, wo ich dachte, ich bin total gespannt, was wir dazu hören heute. Und wir haben ja immer eine kleine Vorstellung vorbereitet.
Für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten. Warum auch immer.
Genau. Wenn du gerne nachher was hinzufügen willst oder was korrigiert werden muss, weil wir vielleicht nicht ordentlich die Hausaufgaben gemacht haben, dann kannst du gerne schießen.
Dann melde ich mich bei euch.
Genau.
Gut, heute bin ich mal dran mit dem Vorlesen. Unser heutiger Gast bringt eine Lebens- und Berufserfahrung mit, die in unserer Branche ihresgleichen sucht. Geboren 1955 im ostfriesischen Emden, führt ihn seinen Weg über den Wehrdienst als Funker bei der Flugabwehr direkt in die Welt der Technik. Nach seinem Maschinenbaustudium in Clausthal und Hannover taucht er tief in die Wissenschaft ab und promovierte 1994 über die Diagnose von Maschinen zur Steigerung ihrer Verfügbarkeit. Ein Thema, das für jeden Betreiber von Aufzuanlagen heute aktueller ist denn je. Er verantwortete die Produktionsprüfung beim TÜV Nord, leitete das Qualitätsmanagement beim renovierten Möbelhersteller Wilkan und lenkte schließlich ein Jahrzehnt lang als Geschäftsführer die Geschicke von Hund und Partner Ingenieursgesellschaft. Seit 2015 führt er sein eigenes Ingenieurbüro, ist vereidigter Sachverständiger für Aufzuanlagen und seit 2025 Gesamtkoordinator der VFAH-Akademie. Wenn jemand weiß, wie man Sicherheit und Qualität im Schacht hochhält, dann er. Nochmal ein herzliches Willkommen, Wirs.
Mal vielen Dank. Eine kleine Ergänzung vielleicht dazu. Mhm. Das Thema, über das ich promoviert habe, das ist eigentlich genau das Thema, das die Aufzugstechnik momentan sehr, sehr intensiv beschäftigt. Das sind die kleinen, vielen, ich sag mal, kleine Schachteln und Kisten, die auf Fahrkorbdächer geschraubt werden, um dann die Information aus der Maschine, der Aufzug ist ja auch eine Maschine, um eine Information aus der Maschine zu bekommen, wie es ihr gerade geht. Und das war auch damals mein Thema in der Umformtechnik. Ich habe praktisch an großen Umformpressen habe ich gearbeitet, um eben Übermessungen herauszubekommen, ob diese Maschine gerade gut Teile oder schlecht Teile produziert.
Wahnsinn.
Man muss sagen, so alt ist das Thema schon.
94.
Das war 94 und da war es noch nicht neu.
Bist du denn manchmal fasziniert, was die Technik heutzutage möglich macht?
Also ich bin generell Technik interessiert. Mir macht Technik Spaß. Das ist eben, denke ich, auch der Grund, warum ich noch aktiv bin, obwohl ja nach deiner Vorstellung jeder ausrechnen kann, wie alt ich jetzt bin.
Nein, wir rechnen nicht, wir sagen das nicht.
Nein, also Technik macht mir Spaß. Und ich habe auch das große Glück gehabt, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit eben nicht nur in der Aufzugstechnik war, sondern dass ich auch in ganz verschiedenen Branchen tätig war, vor allen Dingen in der Zeit, wo ich bei TÜV Nord das Prüflabor für Maschinenaufzugs- und Fördertechnik geleitet habe.
Da war nicht so, dass du vom TÜV Nord dann zum Möbelhersteller gegangen bist. Wie kam es?
Springen wir schon.
Es lag einfach daran, dass ich ganz gern auch nochmal in die Industrie raus wollte und das bot sich an, dass ich dort, das ist ein Möbelhersteller, der ungefähr 30 Kilometer von hier entfernt ist, von Hannover, und dort auch Freunde von mir gearbeitet haben und die mir dann sagt, Mensch, hast du nicht Lust? Und dann bin ich da gelandet und habe da reingeschnuppert. Ich habe da auch 5 Jahre gearbeitet, war dann auch letztendlich mal eine Zeit lang Betreiber von Aufzugsanlagen, von Lastenaufzügen ohne Fahrkorbabschlusstür, ne, die damals vielleicht auch heute da noch laufen, das weiß ich nicht genau. Aber ich hatte die Chance, ich habe da nochmal gesehen, dass bei Hund und Partner eine Stelle offen war und die des Geschäftsführers. Und dann habe ich überlegt, das ist nochmal die Möglichkeit in dem Bereich.
Und das hat dich so fasziniert von Anfang an, die Aufzugstechnik. Oder wie bist du gestoßen darauf?
Es gab beim TÜV Nord damals, das war sogar zu meinen Anfängen sogar noch der TÜV Hannover Sachsen-Anhalt, gab es den Oskar Rosin, den ihr vielleicht auch kennt, der zusammen mit Schlag eine längere Zeit auch die Heilbronner Aufzugstage betreut hat. Und ich war der Prüfstellenleiter, er war mein Zertifizierstellenleiter bei der Prüfung von Maschinen und Aufzügen nach Maschinen- und Aufzugsrichtlinie. Und der hat mich an die Aufzüge herangeführt und
ist um dich geschehen.
Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Thema auch, als ich das Umfeld dazu zu den Aufzugsanlagen immer mehr kennengelernt habe.
Kannst du dich erinnern, in welchen Jahren das ungefähr war? Weil es gab ja keinen festen Punkt, ne? So wie sich das anhört, war das ja so peu à peu immer mehr in diese Technik.
Sich ist die Aufzugsrichtlinie in Kraft getreten und im Vorfeld zur Aufzugsrichtlinie haben wir uns in Hannover schon Gedanken gemacht, wir dort auch Sicherheitsbauteile für Aufzugsanlagen prüfen können und wollen und haben dann dort zum einen Versuchsstand aufgebaut für Rohrbruchsicherung, ja, in ein bisschen Abwandlung auch gleichzeitig nutzbar war für die Prüfung von Puffern. Ich bin eigentlich über die Sicherheitsbauteile dann, kann man sagen, zu den Aufzügen gekommen. Ich weiß jedenfalls, ich meine so 98 oder 99, ich kann es dir euch gar nicht mehr genau sagen, eigentlich habe ich irgendwann auch in Heilbronn auf der Bühne gestanden und zu dem Thema Prüfung von Sicherheitsbauteilen nach Aufzugsrichtlinie vorgetragen. Das habe ich noch
einer der ersten, also wenn du überlegst, so die Richtlinie kam und du hast dann gleich den Vortrag dazu.
Ja, da gab es damals ja verschiedene Themen um die Aufzugsrichtlinie. Da, als ich meine, damals war in Heilbronn sehr viel Thema Aufzugsrichtlinie, was bedeutet das? Dann kam ja damals auch die 8112, die kam ja dann auch irgendwo in Zeitraum, da ist ja sehr viel passiert. Ne? Und eben diese ganze Umstellung von TRA auf 8112 ist in dem Zeitraum gelaufen.
Du hast ja dann schon auch einige Normenumstellungen mitgemacht, oder? Oder Anpassungen oder Neuerungen?
Ich muss ehrlich sagen, mit der TRA hatte ich noch nicht so viel zu tun, weil ich gleich irgendwo in die Aufzugsrichtlinie und dann mit der 8112 zu tun hatte. Die TRA habe ich anschließend auch kennengelernt, aber eigentlich dann mehr in der Zeit, als ich im Bereich der Planung war und jetzt als Sachverständiger, weil natürlich öfters auch an Aufzugsanlagen bin, jetzt noch die nach Terra hergestellt wurden, wo jetzt irgendwo Änderungen sind und wo irgendeine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde und man jetzt irgendwo über bestimmte Dinge diskutiert, ob sie sein müssen oder nicht sein müssen, sag ich mal.
Das heißt, dein Weg war da letztendlich geprägt, du sagtest ja nach dem TÜV, hast du ja diesen Ausflug zum Möbelhaus gehabt. Welche Technik?
Hersteller
sogar. Welche Technik war da dein Daily Business?
In Möbelherstellung war ich zum einen für den Bereich Qualität der Teile verantwortlich, die wir dort verbaut haben. Und am Ende habe ich auch die komplette Werkstechnik geleitet. Also alles, was an technischen Einrichtungen in dieser Fabrik vorhanden war, um eben zu produzieren und eben Dinge herzustellen.
Genau. Und du sagtest, die Fördertechnik war wieder dein Thema.
Hat den losgelassen.
War das tatsächlich was, wo dein Herz dafür gebrannt hat, deswegen der Weg wieder dahin? Oder war es eher Zufall und du hast den Weg genommen, wie er dir vorgegeben wird? Was war?
Also ich denke, dort in dieser Fabrik, da war es eher so, dass wir Lastenaufzüge hatten und ich zum Beispiel, als ich mich mit denen dann auch unter anderem beschäftigt habe, ne, die haben zum Glück funktioniert. Und deswegen sind sie nicht in den Fokus gerückt. Und wir hatten da die üblichen Probleme, die man oft hat, wenn man Lastenaufzüge betreibt, dass eben Gabelstapler und Aufzüge irgendwo zwei verschiedene Dinge sind, die überhaupt nicht miteinander harmonieren. Die Probleme gab es, aber letztendlich waren sie in der Zeit praktisch ein Randthema gewesen.
Ja.
Insgesamt, ich denke, ich kann sagen, dass ich eben, was ich schon mal gesagt habe, ich eben sehr technikaffin bin und dann auch bei dem Job, der dabei unter Partner möglich war, dann wieder auch in das Planerische, in die Technik reinzukommen und eben mich dann noch wieder mit Aufzügen, ja eben auch nach Maschinenrichtlinie zu beschäftigen.
Für mich zum Verständnis, Hund und Partner ist das gleiche jetzt wie Hund Consult. Hat sich das daraus ergeben?
Nein, ja, Hund Consult ist mal irgendwann aus Hund und Partner entstanden, aber schon eigentlich damals vor meiner Zeit.
Ach so, okay.
Und der Hund Consult wurde von dem Sohn des Gründers von Hund und Partner dann 2003 ins Leben gerufen.
Und in dem Ingenieurbüro habt ihr euch um was gekümmert?
Wir haben damals so die klassischen Themen, die im Ingenieurbüro gemacht werden, also einmal Planung von Aufzugsanlagen, auch Fahrtreppen, nicht nur Aufzugsanlagen, wir hatten auch mit Fassadenbefahranlagen zu tun und dann wurde dort auch eben das Thema Liftmanagement bearbeitet.
Da wurde
nicht zu großem Maße, aber eben auch das Thema Liftmanagement war.
Wo du ja promoviert hast in dem Bereich mehr oder weniger.
Naja, das kann man jetzt nicht so direkt nebeneinander stellen. Letztlich, das kam auch, ich denke, ich überlege gerade, wann so die ersten Diagnosesysteme jetzt für Aufzüge irgendwo am Markt kamen.
Das, ja.
Das war noch nicht 2005 bei Hund und Partner, aber das kam, meine ich, später. Da hat man vielleicht schon an den Systemen gearbeitet, aber ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so ein konkretes Datum im Kopf, wann so die ersten, sagen wir mal, Erfassungssysteme kamen. Es läuft ja immer noch alles sehr viel über Beschleunigungsaufnehmer. Ich weiß, da war irgendwann mal Hund Consult dabei. Die DEKRA hat damit auch experimentiert. Mhm. Also es kamen dann immer mehr, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich in dem Feld tummeln, dass sie eben halt Einrichtungen anbieten, mit der, sagen wir mal, entweder das Vibrationsverhalten des Aufzuges, mehr macht man ja in der Regel nicht. Man hat einen Beschleunigungsaufnehmer, der auf dem Aufzug ist und der eben aufgrund der Vibrationen, die gemessen werden, da Informationen liefern, ob der Aufzug fährt oder ob er steht oder ob gegebenenfalls etwas länger dauert als üblich oder andere Dinge aufzeichnet und das dann meldet.
Du sagst, sie sind auf den Zug aufgesprungen. Müssen wir denn auf diesen Zug aufspringen, nach deiner Sicht?
Firma oder wir jetzt.
Generell die Branche mit
ja gut, die in der Branche ist in der Branche die Systeme ja da. So, ich denke, diese Systeme, die sind ja auch schon vielfach installiert, die erzeugen sehr viele Daten, die irgendwo dann auch ausgewertet werden müssen, um wirklich eine konkrete Information zu haben, wo am Aufzug vielleicht etwas gerade nicht in Ordnung ist. Und ich denke, da ist die Problematik dann wirklich tiefergehende Informationen zu bekommen. Ich denke, die Information Aufzug fährt nicht, die ist relativ einfach. Auch was andere Anbieter machen, dass sie zum Beispiel Laufzeiten messen, denke, das ist auch schon mal ein gutes Indiz, ob sich dort an der Aufzugsanlage was verändert hat. Es geht ja dann weiter, dass man eben vielleicht, dass man ins Bussystem mit eingreifen möchte oder Daten aus dem Bussystem der Aufzugsanlage abgreifen möchte, um dort weitere Informationen zu bekommen. Was ja wirklich spannend ist, ist das Thema über Predictive Maintenance. Kann ich wirklich mit einer relativ guten Sicherheit voraussagen, ob irgendein Bauteil, eine Türlaufrolle zum Beispiel, ob die irgendwann jetzt in den nächsten 2 Wochen ausfallen wird oder defekt ist und ob sie das dann auch wirklich ist oder ob, na, wer viel misst, misst auch Mist. Habe ich mal gelernt.
Und können unsere Systeme das bereits?
Kann ich dir nicht sagen, Martin. Das kann ich noch nicht beurteilen. Gehe dann jetzt mal ein kurzes Stück zurück auf mein Diagnosesystem, mit dem ich da eben vor 30 Jahren zu tun hatte oder auch länger. Wir haben uns im Presswerk, in einem Presswerk von einem sehr großen Autohersteller in Deutschland, der seinen Hauptsitz in Stuttgart hat, haben wir uns in einem Presswerk neben eine große Presse gestellt, haben ein Werkzeug, ein Umformwerkzeug, wo der Hecktickel von einem Auto produziert wurde, haben wir verschiedene Kraftsensoren in das Werkzeug eingebracht. Und dann haben wir tagelang neben dieser Presse gesessen und haben bei jedem Umformvorgang haben wir gemessen, wie diese Kraftverläufe aussahen. Und haben dann gesagt, jedes Teil uns angesehen, haben gesagt, nachdem das Teil produziert worden war, ist gut oder ist nicht gut oder es beginnt schlecht zu werden. Ja, oder es ist, bei Blechteilen sind das dann Faltenbildungen oder Risse. Ich will ja eine sehr, sehr, sehr schöne glatte oder schöne Form erzeugen im Blechteil. Mit dieser händischen Auswertung, die wir gemacht haben, hat das System dann irgendwann auf den Rechner gelernt, in dem und dem Bereich ist es ein Gutteil. Wir haben 8 verschiedene Kräfte gemessen und wenn diese Konstellation 8 verschiedene Kräfte in dem Range in einem bestimmten Band lagen, konnte man sagen, ja, das ist ein Gutteil. Und wenn wir gemerkt haben, okay, ein Messwert läuft aus diesem Band, dem Sollband heraus, dann konnten wir irgendwann sagen, so jetzt wird das Teil, wird es kritisch. So. Das war damals, sagen wir mal, dann auch für mich genug, um daraus eine Arbeit zusammenzuschreiben, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich habe nachgewiesen, ja, das ist möglich. Das war aber noch mit ganz anderen Rechnersystemen. Nach mir haben die Leute dann weitergemacht, dann dort schon auf Windows-basierten Systemen und haben das weiter verfeinert und weiter gearbeitet. Aber wenn ich mir vorstelle, wie lange wir gebraucht haben, bis wir aus Messwerden, das waren damals eben Kraftmessungen, bis wir in der Lage waren zu sagen, ja, da ist was und da ist nichts, dann aus dieser Sicht heraus, denke ich, ist es sehr schwierig, irgendwas zu sagen, ich messe jetzt Vibrationen und wenn sich die Vibration so verändert, dann kann ich wirklich sagen, ja, dann habe ich eine defekte Laufrolle an den Schachttüren, an den Fahrkorbtüren, wo auch immer.
Also du hinterfragst tatsächlich den Rückschluss, den man daraus zieht, ob man ihn wirklich so bewerten sollte.
Ja, ich denke, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, die es damals nicht gab. Wir haben damals noch keine KI gehabt. Ja. Und heute gibt es eine KI, die dort bei der Auswertung von solchen Signalen eben auch unterstützen kann. Aber auch eine KI muss erstmal wissen oder lernen, welche Veränderungen von Frequenzen, Schwingungen oder Beschleunigungen oder was ich ja dort alles messen kann, dann wirklich einem konkreten Ereignis zuzuordnen ist. Nicht nur erfährt oder erfährt nicht. Das ist, wenn er nicht fährt, dann gibt es auch nicht viel Schwingung. Das ist relativ einfach. Genau.
Schwingung 0, Aufzug fährt nicht.
Genau, was mir so durch den Kopf gesprungen ist, dadurch, dass du jetzt so einen wahnsinnig langen Zeitraum einen Blick ja auf diese Technik hast, auch wenn du nicht so immer direkt dran warst. Was ist für dich die größte Entwicklung, gerade in dieser Messtechnik? aus dem Blickwinkel vor 30 Jahren und das, was die Geräte heute können. Also wo sagst du, wow, diese Entwicklung in dieser Zeit, das ist wirklich bemerkenswert?
Ich denke, das ist die Geschwindigkeit, mit der heute gemessen werden kann, auch letztendlich. Man spricht bei Messungen ja immer von einer Abtastrate. Wie viel Messung kann ich pro Sekunde machen? Und vor allen Dingen nachher das Übertragen dieser Daten an einen anderen Ort. Ich kann heute diese Daten, die wir damals auf einem PC aufgezeichnet haben, der da direkt neben der Maschine stand, die kann ich heute eben halt über das große Datennetz überall hinbringen und ich kann diese Auswertung auch woanders machen. Aber die Messtechnik selber, Vibrationen, das ist nicht viel anders als seit 30 Jahren.
Also Geschwindigkeit und Übertragungsweg, da hat sich enorm
viel getan. Eben auch die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, gerade bei der Auswertung, bei der Kontrolle.
Die Verarbeitung der Daten,
meinst du? Die Verarbeitung der Daten und eben das Durchsuchen der Daten nach bestimmten Ereignissen oder nach bestimmten Frequenzverläufen, wo man sagen kann, ja, da ist jetzt irgendwas, was anders ist. Und wenn ich wirklich Glück habe, kann ich auch noch sagen, welches Ereignis ich dieser Veränderung von Daten zuordnen kann.
Denkst du, dass es da immer noch den Faktor Mensch braucht, der genau für die Zuordnung des Ereignisses zu den Daten benötigt wird?
Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwann irgendwo ein Mensch sagen muss, ja, bei der Konstellation, die wir jetzt hier haben, was wir hier festgestellt haben, sage ich jetzt, da ist der Türantrieb kaputt, so ungefähr. Türantrieb ist nur relativ einfach, denke ich mal.
Absolut,
das, ja. Da habe ich meistens dann irgendwie eine Veränderung der Türlaufzeiten.
Jetzt hast du ja viel mit beiden Seiten, einerseits Betreiber, andererseits mit Aufzugsdiensten, von groß bis klein. Wie ist denn die Akzeptanz dieser digitalen Analysesysteme? Merkst du da einen Unterschied?
Das kann ich euch nicht beantworten. Da müsst ihr dann die Leute fragen, die eben diese Systeme im Markt anbieten. Also mir liegen keine Zahlen vor, wie viel Prozent unserer Aufzüge jetzt mit solchen Systemen bereits ausgerüstet sind. Da gibt es ja nun sehr große auch Firmen, die im Bereich Lift-Management sehr aktiv sind, die solche Systeme haben. Und da kenne ich jetzt aktuell nicht die Zahlen, was da an Geräten im Markt.
Ich meine jetzt nicht konkret die Zahlen, sondern die Stimmung draußen. Sagen Betreiber, ja, das ist eine gute Sache, oder sagen die immer, ob ich dem Kasten jetzt vertraue, ich vertraue doch lieber dem Monteur, der vor Ort war und sich das angeschaut hat, dass die Laufrolle irgendwann kaputt geht, oder der Aufzugsdienst sagt, ich weiß nicht, der nimmt mir vielleicht meine Arbeit weg, weil ich nicht mehr so viel diene, weil da so ein Kästchen oben drauf ist und bin irgendwo überwachbarer. Gibt es da eine, was du merkst draußen?
In der Zeit von Hund und Partner haben wir auch mit großen Betreibern diese Thematik diskutiert auch. Und ich habe da anschließend auch nochmal einen kurzen Zweijahresaufenthalt bei der Firma Updown gemacht, Interimsmanager in Hamburg. Das war dann 2017 bis 2019, da waren die Systeme dann da. Und wenn man dann mit Betreibern über dieses Thema spricht, dann heißt es immer, was kostet es und was spare ich ein?
Also es geht schon immer um den nicht.
Es geht welchen. Bei dem großen Betreiber geht es um die
wirtschaftliche
Verfügbarkeit, natürlich Verfügbarkeit der Aufzugsanlage und die Aufwendung, die ich habe, um sowas zu installieren, rechnen die sich für mich.
Denkst du denn, die Investitionen von einem Aufzugsdienst wird sich das rechnen, sich für sich aufs Dach zu pappen, um zu sagen, ich kann mit der gleichen Anzahl von Monteuren mehr Anlagen in Betreuung nehmen?
Das kann sein, dass das funktioniert. Ich denke, die Großen machen uns das ja vor, die ja auch irgendwo schon seit Jahren irgendwann direkte Verbindungen zu den Steuerungen der Aufzugsanlagen geschaffen haben. Ich denke, schon wirtschaftliche Vorteile zu sehen, denn wenn ich einen Monteur losschicken kann, der schon weiß, was er machen muss, ist das einfacher, ist das günstiger, als wenn er erstmal losfährt und guckt und feststellt, was kaputt ist, dann wieder zurückfährt und das Teil holt, das er braucht, um zu reparieren. So, und wenn ich jetzt ein Wartungsunternehmen bin und ich kann eben wirklich die Wartung bedarfsorientiert durchführen, dann kann das für mich vorteilhaft sein, weil ich von der Kalkulation her, ich denke mal, Zeit spare. Nachdem, wie ich angeboten habe, kann es natürlich auch sein, dass ich viel öfter fahren muss, als ich es eigentlich vorhatte. Ne? So fährt man vielleicht einmal im Vierteljahr und dann stellt man fest, die Anlage hat ständig Probleme oder ich sehe schon wieder, dass da irgendwas in den roten Bereich wandert. Dann wäre es ja dann auch eigentlich sinnvoll, dass ich dann vorab hinfahre und was mache, bevor die Anlage steht. Ne? In vielen Fällen ist es heute immer noch so, dass in den meisten Fällen gefahren wird, wenn die Anlage steht.
Vorzugsweise ja. Freitagnachmittag.
Könntest du dir sogar eine Welt vorstellen, dass dann irgendwann mal die Daten so viel Informationen liefern, dass die Ersatzteile, die tatsächlich für eine Aufzugsanlage so ungefähr 2 Wochen, bevor dieses Teil kaputt geht, schon agant beim Aufzugsfirma, also ungefähr, es wird schon automatisch beim Hersteller nachbestellt, damit das schon mal da liegt, weil es klar ist, dass es eingesetzt wird, was ja auch die Reparaturzeiten und Verfügbarkeiten ja extrem verkürzt. Denkst du, wir kommen irgendwann mal dahin oder ist das noch wirklich eher so schönes Märchen?
Könnte mir gut vorstellen, dass wir da irgendwann hinkommen, wenn eben die Sicherheit, genau das Bauteil zu detektieren, dass ich demnächst irgendwann austauschen muss, wenn diese Sicherheit, die Zuverlässigkeit der Systeme, wenn sie Dinge anmelden, die auf den Betreiber zukommen, wenn die eben entsprechend eine Größenordnung erreicht hat. Das ist durchaus sinnvoll.
Ich frage mich manchmal, was dem Betreiber wichtiger ist. Hat die Verfügbarkeit des Aufzugs oder überwiegt tatsächlich eine Kosteneinsparung? Das ist immer so die Gretchenfrage. Auf der einen Seite soll der Aufzug laufen, möglichst nicht stehen. Und ja, eine Überwachung aus der Ferne ist ja ein Tool, der ja als Hilfsmittel dazu dient. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass die Kosten nicht explodieren sollten. Allerdings geht es da wirklich in manchen Diskussionen um Einsparungen der Kosten. Ja, also das ist so, wo ist die Waage, ne? Also das ist schwierig zu sagen, weil letztendlich soll ja die Technik helfen, soll ja nicht die Kosten explodieren lassen. Aber ob man damit Einsparungen schaffen kann, das bin ich gespannt, wohin sich's entwickelt.
Alex, ich denke, die Frage ist, wie sehr ist ein Aufzug in den Produktionsprozess eingebunden. Wobei ich jetzt mal das Büro auch als Produktionsprozess betrachte. Wenn ich in einem Bürogebäude den Ausfall von Aufzugsanlagen habe und sich dadurch Arbeitszeiten verlängern, weil die Mitarbeiter zu Fuß von A nach B laufen müssen, stell dir das im Hochhaus vor, da wird es noch extremer, dann ist die Verfügbarkeit der Aufzugsanlage ein sehr wichtiger Punkt für den Betreiber, Arbeitgeber in dem Fall. Oder überleg, wenn du Aufzugsanlagen in Automobilwerk hast, wo eben auch Karossen oder irgendwelche Bauteile mit dem Aufzug oder Teile mit dem Aufzug ans Band gebracht werden müssen, steht, dann kostet das ganz schnell viel, viel Geld. Da denke ich, da wirst du, wenn du eine ausgereifte technische Lösung hast, die diesen Produktionsprozess, die Verfügbarkeit der Aufzugsanlage erhöht, dann wirst du da, denke ich, es einfacher haben, solche Systeme dann auch zu integrieren.
Aber ist nicht der größte Teil der Anlagen in der Wohnwirtschaft tatsächlich?
So, und da ist die Frage, wenn du so einen großen Wohnungsverwalter hast, so, wie sieht es denn da aus, wenn die Anlage steht, dann gibt es böse Anrufe. Ja, dann gibt es erstmal böse Anrufe und es sind viele Menschen auch eingeschränkt, die eben den Aufzug brauchen, um das Haus zu verlassen.
Absolut, oder ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Weil
und so, und da da ist immer die Frage, so wenn ich da jetzt mit solchen Systemen die Verfügbarkeit der Aufzugsanlage erhöhe, ne, ich habe eine höhere Mieterzufriedenheit, auf alle Fälle. Ne, es wird Geld kosten. Die Frage ist, wie viel Geld kostet und wie viel Geld spart es? Denn letztendlich bei Vermietungen ist es immer noch so, dass die Wartungskosten der Aufzugsanlage gehören zu den Nebenkosten.
Mhm. Ja.
Ich kann meinem Mieter einen Gefallen tun und kann eben versuchen, diese Kosten zu reduzieren, dass seine Nebenkosten sinken. gut, das liegt jetzt so ein bisschen noch in der jeweiligen, im jeweiligen Immobilienunternehmen, welche Strategie man da so fährt.
Also ich bin der Meinung, dass hier schon mal ein großer Mehrwert ist, dass man überhaupt erkennt, ob die Anlage fährt oder nicht. Weil dadurch, dass ja keine örtlichen Hausmeister oder seltener noch örtliche Hausmeister da sind und die Störungsmeldung meistens irgendwann am Nachmittag kommt oder wie gesagt kurz vor Feierabend am Wochenende und du dann Notdienstpauschalen zahlen musst, teilweise die ganz schön saftig sind. Allein das, wenn nur ein Notdiensteinsatz nicht gefahren werden muss, weil man das frühzeitig feststellt untertags, dann glaube ich, rechnet sich das System von selber.
Ja, also ich denke, dass gerade jetzt gibt es ja auch sehr große Wohnungsbetreiber, die selber eigene Systeme entwickelt haben.
Ja, ich hätte mal noch eine persönliche Frage, um jetzt ein bisschen von der Technik ein bisschen wegzukommen. Du bist jetzt ja vom Funker zum Doktor geworden und vom TÜV zum Unternehmer. Gab es denn da, ich sag mal, auch so eine Vorbildführungsfunktion bei dir im Umfeld, wo die so geleitet hat, wo du sagen kannst, okay, da konnte ich mich hinwenden, ja, so eine Art Coach oder so, oder hast du das alles selber für dich ausgemacht und Learning by Doing?
Als ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich 60 Jahre alt, da war das Thema Hund und Partner gerade beendet und habe überlegt, was mache ich mit dem Wissen, das ich jetzt über die ganzen Jahre im Vorfeld angesammelt habe. Und dann habe ich mir halt überlegt, eine gute Möglichkeit, in dem Thema weiterzuarbeiten und mit diesem Fachwissen irgendwo auch dann noch den Geld zu verdienen, ist eben halt der ÖBUF, der öffentlich bestellte und vereinigte Sachverständige. Und dieser Weg dahin, der dauert fast ungefähr ein Jahr, hat bei mir ungefähr ein Jahr gedauert. Mhm. Dann weiß ich, das dauert eh nicht lang. Da stellt man einen Antrag bei der örtlichen IHK und bis dann irgendwann dann auch vor der IHK dann die Bestellung erfolgt, hat das bei mir ein knappes Jahr gedauert. Und ja, und danach musste ich mir eigentlich über Arbeit keine Sorgen mehr machen.
Oder also du musst dich jetzt wehren sozusagen, wenn du mal eine Lücke in deinem Kalender haben möchtest, oder?
Nein, ich habe mir irgendwann vorgenommen und vor ein paar Jahren, dass ich nur noch im Schnitt, ich sag mal im Schnitt, muss man sagen, weil das kann man nicht genau steuern, so um die 50% eines normalen Arbeitslebens haben möchte. Also. Ich habe auch einen festen Enkeltag pro Woche und habe dann irgendwann gesagt, ich beschäftige mich nur noch mit Gutachten, die ich mache. Die mache ich vor allen Dingen für Gerichte, für Versicherungen. Und das kommt dann so in Summe im Schnitt auf ungefähr 50% Auslastung im Jahr und mehr möchte ich auch nicht mehr machen.
Das heißt, du fährst aber an die Anlage und machst selber die Datenaufnahme?
Also letztendlich dieses Thema mit der ganzen Messdatenerfassung, die wir vorhin besprochen haben, das ist bei mir nur in Einzelfällen. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Auftrag gehabt, wo es um das Fahrverhalten von Aufzugsanlagen geht und Störungen. Ich habe da selbst die Möglichkeit, mit einem einfachen Messsystem Beschleunigungsdaten bei einer Aufzugsfahrt festzustellen. Und sonst gibt es auch eine Firma hier aus der Nähe von Schwelm oder in Schwelm, die da ein sehr gutes Messsystem hat, das man sich auch ausleihen kann und dass ich dann einsetze, wenn ich eben dann ein kalibriertes System mit belastbaren, also auch gerichtsbelastbaren Daten brauche.
Du kannst es tatsächlich, du setzt es ein für deine Messung und kannst aufgrund dessen ein Gutachten erstellen, das du vor Gericht verwenden
kannst. Ja, oder ich arbeite, es gibt ja auch im Umfeld, gibt es auch Leute, die sich hier auch oft gerade auf das Thema Messen an Aufzugsanlagen spezialisiert haben und da sehr, sehr fit sind. Ich denke da gerade an den Ulrich Nees, der kennt den, glaube ich, auch. Ich arbeite auch oft mit ihm zusammen, wenn es möglich ist.
Was sind denn so die Hauptthemen bei deiner Berufung vom Gericht her?
Es ist unterschiedlich. Komischerweise habe ich sehr viel mit Treppenliften zu tun, auch Plattformliften nach Maschinenrichtlinie. Da sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass die inzwischen über die Fernsehzeitung verkauft werden. Oder die zum Beispiel die ADAC-Zeitung, die enthält jede Menge Anzeigen bezüglich Treppenlifte. Und dass da oft eine fachliche Beratung ausbleibt, weil wenn du den brauchst, brauchst du den und dann muss der her, so schnell es geht. Und dann hat man nicht die Zeit, da in Ruhe sich Angebote kommen zu lassen und dann mal zu sehen, was ist denn eigentlich das günstigste Angebot für mich oder was brauche ich dort? Was dazu auch dann führt, dass es dann mal ja Unzufriedenheit gibt mit dem, was man haben wollte und was man dann anschließend bekommen hat.
Also es sind meistens Auseinandersetzung vor Gericht, wo gesagt worden ist, das ist geliefert worden, das ist aber nicht vereinbart worden, also solche
Streitigkeiten. Ja, der ist nicht vereinbart worden oder der hat dauernd Störungen, der bleibt stehen, dann wird eben halt, muss man halt gucken, woran kann es liegen, dass diese Anlage nicht vernünftig läuft, das ist ein Thema, oder er macht zu viel Geräusche oder er wackelt zu viel oder es gibt da einen bunten Strauß von Problemen, die da auftreten, über die dann gestritten wird. Und ein Thema im Bereich der Aufzugsanlagen ist immer noch und zwar der Schalldruckpegel des schutzbedürftigen
Orten. Wollte ich gerade sagen, ja.
Das ist ein Thema, das auch immer wieder auftritt, wo dann in Schalldruckpegel, wo der Schalldruckpegel in Schlafzimmern, Wohnzimmern bestimmt werden muss. Und eben, wie sieht's im Schacht aus? Werden dort die zulässigen Grenzwerte eingelassen? Und dann anschließend die Frage, wo ist die Ursache für diese Schalldruckpegelüberschreitung?
Wo liegt meistens die Ursache? Ich habe eine Theorie.
Unterschiedlich.
Unterschiedlich.
Also es sind auch mal die nicht so dicken Betonwände, also die nicht vorhandene Masse, die notwendige Masse in den Betonwänden, aber es sind eben auch schlechte Montagen. Es sind einfach schlechte.
Ich hätte jetzt mehrheitlich zu dünne Wände genommen. Als schätze ich die schlechten
das,
Montagen.
Martin, ich würde es wahrscheinlich doch viel, ich würde viel bei der Montage sehen. Die Problematik ist ja eben auch, dass oft Aufzugsanlagen nicht mehr durch die eigentliche Firma installiert werden, sondern dass Firmen kommen, die dann eben die Aufzugsanlagen montieren. Anschließend kommt der eigentliche Hersteller, derjenige, der die Anlage verkauft hat, und schickt jemanden, der dann die Anlage einstellt und dann praktisch fertig machen soll fürs Inverkehrbringen und für die Inbetriebnahme. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich hab das Gefühl, dass Zeit, die derjenige dann oder diejenige dann hat, die das machen soll, nicht ausreichend ist, um alle Dinge auszumerzen, die bei der sehr schnellen Montage der Anlage entstanden sind.
Wo ist der Hauptlärmerzeuger bei so einer Anlage?
Das sind nicht lotrecht stehende Führungsschienen. Das heißt, die Anlage eiert durch den Schacht, ne, und verursacht dann beim Auftreffen des Führungsschienen halt Stöße, die dann eben in die Betonwand übertragen werden. Das ist ein Punkt. Oder es sind schlecht eingestellte oder schlecht abgestimmte Verbindungen zwischen Frequenzrichter und Motor oder Bremse. Ne, dass eben Bremse macht gerne mal Geräusche, wenn sie einfällt und wenn sie öffnet, ne, dieses Klack, Klack bei jeder Aufzugsfahrt, das ist ein Problem. Und eben, dass eben Schwingung auch in vertikaler Richtung entstehen bei der Aufzugsfahrt, weil gegebenenfalls der Aufzug fährt gegen die Bremse, die Bremse löst zu früh, der Aufzug sackt ab. Und ich weiß nicht, was alles da so an Kombinationen möglich ist.
Gab es denn einen Fall, wo dir als Gutachter besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also irgendwas ganz Kurioses.
Oder Schlimmes?
Ganz Kurioses fällt mir gerade nicht ein. Das waren schon spannende Geschichten dabei in einem Gebäude in Hamburg, wo wir eben über 100 Meter Förderhöhe dann auch durch den Schacht gefahren sind, um da den Schalldruckpegel festzustellen. Das sind aber Dinge, wo ich eben nicht ins Detail gehen kann. Das ist das Problem. Aber es sind schon Sachen dabei, wo man auch selber erstmal überlegen muss, wie kann ich denn die Frage, das ist in der Regel so, ich kriege vom Gericht einen Beweisbeschluss und da stehen Fragen drin und diese Fragen muss ich beantworten. Diese Fragen sind teilweise so gestellt, dass man erstmal selber überlegen muss, wie kann ich denn diese Fragestellung, wie kann ich denn die überhaupt bearbeiten? Was muss ich machen, um Frage zu beantworten? Kann ich das messen? Kann ich das beobachten? Kann ich das zählen? Kann ich das, was kann ich tun, um rauszukriegen, was da los ist?
Also praktisch jeder neue Fall, der bei dir auf dem Tisch liegt, ist dann immer nochmal eine neue Herangehensweise. Es wiederholt sich wahrscheinlich wenig.
Es hat schon Wiederholung, aber es kommen immer wieder Dinge auf den Tisch, wo man sich überlegen muss, wie gehe ich denn jetzt damit um?
Hast du denn auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen? So, wie habt ihr das gemeint?
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt nicht weiß oder wenn man das Gefühl hat, derjenige, der fragt, der weiß nicht, was er fragen hätte, besser fragen müssen oder was er da fragen soll, dann muss man mit dem Gericht Kontakt aufnehmen oder man schreibt dem Richter, was vielleicht konkretisiert werden muss, damit die Frage beantwortet werden kann.
Tobias, ich habe gesehen, du bist auch ganz schön viel ehrenamtlich unterwegs. Ich lese nur mal ganz kurz vor. Ein Ehrenamt, das war der VBI, Leiter stellvertretender Fachgruppe Aufzug und Fördertechnik. Das war, glaube ich, bis 2019. Machst du nicht mehr. Du machst einmal bei der VFA Interlift einen Fachreferent, Dozent. Du bist im Expertenkreis und machst auch in der Akademie den Koordination. Dann bist du beim VDI engagiert, in der Fachgruppe Aufzugs- und Fördertechnik und Richtlinienarbeit. Und beim DAFA. Deutscher Ausschuss für Aufzüge. Ja.
Da gehen dann deine anderen 50% der Arbeitszeit rein, oder?
Nee, ich versuche, dass die in den 50%
ja
das auch enthalten ist.
Genau. Aber du bist sehr rührig, also du bist sehr engagiert. Im Prinzip hast du drei Ehrenämter, die ja noch aktiv sind. Wie machst du das in deinem Alltag und was treibt dich denn immer so an?
Also ich denke, ich brauche ständig Updates, was das Thema Normen und Interpretation von Normen und das Thema Prüfen von Aufzügen und all die Dinge, die zum Beispiel da im DAFA diskutiert werden, die brauche ich für meine tägliche Arbeit. Durch meine Mitarbeit beim VFA, eben auch gerade im Bereich der Akademie, kriege ich eigentlich automatisch die Informationen, die für mich auch interessant sind und werde auch letztendlich ein bisschen gezwungen, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, was gerade beim Normenlesen manchmal ein bisschen hilfreich ist, weil Normenlesen ist ja das Schönste auf der Welt, was man machen kann. Suche aber, das ist auch eigentlich so, dass ich das innerhalb der 50% unterkriege. Der DAFA trifft sich zweimal im Jahr. Ne? Der Normenarbeitskreis oder der Normenausschuss oder wo wir uns auch sehen beim VFA, der ist auch zweimal im Jahr zusammen. Ne? Und die im VDI bin ich gerade mit dabei in einer Arbeitsgruppe, die VDI 2168. Das ist eine Richtlinie, bei der es um die Weiterbildung für Personal im Aufzugsbereich geht. Die ist inzwischen fast 20 Jahre alt. Und die muss einfach mal auf Stand der Technik gebracht werden. Und weil das eben wiederum direkt auch den VFA und die VFA-Akademie betrifft, ist das natürlich da auch sinnvoll, dass man sich da dann auch in den Arbeitskreis einbringt, weil das auch an anderer Stelle dann wir einer der größten, wir sind eigentlich momentan der einzige Anbieter auf dem Markt, auf dem Weiterbildungsmarkt, die VFA-Akademie, die eben nach dieser Richtlinie Schulung anbietet. Von da ist es sinnvoll, dass wenn man diese Richtlinie dann anpassen muss, einfach weil sie in die Jahre gekommen ist, dass man dann da sich auch engagiert, um das dann auch so, um die Erfahrung, die wir jetzt mit der Richtlinie gesammelt haben in den letzten 20 Jahren, auch dort einzubringen.
Für die Personen oder Zuhörer, die noch nichts von der VFA-Akademie gehört haben, was macht die und was?
Die VFA-Akademie, die wurde jetzt eben schon jetzt auch knappe 20 Jahre alt. Die wurde irgendwann innerhalb des VFA als gemeinnützige GmbH ausgegründet. Und wir bieten halt Schulungen an zu allen möglichen Bereichen. Das sind Schulungen eben zur Elektrofachkraft für eingeschränkte Tätigkeiten. Ist das Thema Normen und Richtlinien, das momentan einen sehr hohen Stellenwert hat, weil wir ja kurz vor dem Wechsel zu der 81 zur ISO 81.00 Teil 1 und 2 stehen, wo eben sich da auch wieder einiges auch an Verordnung für Aufzugsanlagen ändern wird. Wir bieten Kurse an, wo Leute, die in die Aufzugstechnik reinrutschen, weil sie irgendwo als Azubi oder wie auch immer in eine Aufzugsfirma kommen, wo wir eben erstmal auch Grundlagen der Aufzugstechnik vermitteln und dann eben entsprechende Steigerungen haben, je nachdem, wie weit jemand sich dort informieren will, damit er erstmal weiß, wozu ist ein Geschwindigkeitsbegrenzer, was macht er und was seine Aufgabe und eben auch mit dem, ich sag mal, mit unserem in der Aufzugstechnik gebräuchlichen Wording zurechtkommt und weiß, worüber er spricht oder andere Leute sprechen. Gerade wenn er irgendwo vielleicht im Vertrieb eingesetzt ist oder Disposition oder wo auch immer.
Ich glaube, es ist auch offen für alle. Also man muss nicht nur Mitglied sein
beim VfA. Nein. Ich habe hier was auf dem Schreibtisch liegen. Das habe ich jetzt nicht für euch hier hingelegt, aber
ganz zufällig.
Das ist für Anrufe. Ne? Es gibt ein Schulungsprogramm. Das war jetzt der Werbeblock für die VfA. Es gibt ein Schulungsprogramm und da kann man sehen, was angeboten wird und sich dann für einen Kurs entscheiden. Und das ist für alle offen. Das ist für alle offen. Genau. Das ist nicht für VfA-Mitglieder. VfA-Mitglieder haben halt da finanziell Vergünstigung gegenüber externen, aber das ist ein Angebot, das sich an alle Leute richtet oder alle Menschen richtet, die gerne mit mehr über Aufzüge wissen wollen. Und die können dann auch abhängig vom Programm überlegen, so in welche Richtung möchte ich gehen.
Genau, es gibt von kompletten absoluten Einsteigern in die Aufzugstechnik, wo man wirklich erstmal die Begrifflichkeiten verstehen möchte. Es ist wirklich an Vertrieb, Marketing, es ist an den Innendienst, die irgendwo Angebote schreiben, an alle gerichtet, mit hochgespitzt wirklich an die Aufzugstechnik. Ne? Also das ist ja, das Repertoire ist sehr groß.
Und was ich gut finde, bietet auch Inhouse-Schulungen an.
Wir machen auch Inhouse-Schulungen, genau.
Das ist, glaube ich, für Firmen, die halt nicht ihre ganzen Leute irgendwo hinschicken wollen, sondern sagen wir mal, kommt der Prophet nicht zum Berg? Kommt der Berg zum Prophet?
Es ist eigentlich so, dass der VfA versucht, diese Schulungen möglichst an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden zu lassen. Meistens, sage ich mal, suchen wir uns Mitgliedsunternehmen, die dann uns einen Schulungsraum zur Verfügung stellen. Und im Rahmen dieser Schulung, die dann durchgeführt wird, kann man sich eben selbst auch als Firma dann vorstellen. Denn ich denke, bei euch sehe ich immer wieder, ihr sucht mal jemand und andere suchen auch. Das ist, glaube ich, ein großes Problem zurzeit in der Branche. Und eben, wenn man sich dann mal als Gastgeber für so eine Schulung anmeldet, dann hat man auch die Möglichkeit, sein eigenes Unternehmen auch mal zu präsentieren. Und vielleicht bleibt dann ja auch jemand mal hängen, sag ich mal.
Der persönliche Kontakt entsteht auf jeden Fall, was auch immer draus wird, was ja auch sehr schön ist.
Und eben größere Firmen, die dann auch sagen, ja, wir haben hier 5, 6, 7 Leute, die geschult werden sollen, dann ist es natürlich eben auch wirtschaftlich günstiger, wenn man sagt, dann holen wir den Dozenten ins Haus und schicken nicht unsere Mitarbeiter von München nach Hamburg oder wo auch immer hin.
Auch da ist schön. Ab und zu mal schön Wetter.
Ja. Du meinst, in München ist auch schön.
Ja, immer. Aber in Hamburg ab und zu auch mal.
Ja, da.
Wenn du nicht die 50% deiner Zeit für die Technik brennst, was treibt dich denn in der anderen 50% deiner Zeit noch so an?
Ich bin ganz gerne unterwegs. Ich mache auch Sport. Ne? Man muss ja auch sehen, dass man noch einigermaßen fit bleibt. Ich habe mit Freunden eine Doppelkopfrunde und habe auch immer Enkelkinder, die gerne beschäftigt werden.
Wie viele hast du denn insgesamt?
5.
5, okay. Und in welcher Altersrange?
3 Monate, 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre.
Und das war jetzt auch eine fiese Frage.
Wieso? Ja, ich musste mal kurz die Augen zumachen und nochmal irgendwie die mir bildlich vor Augen holen, um dann mal kurz zu überlegen, wie alt seid ihr denn eigentlich?
Ich würde sagen, die Großen sind so langsam in dem Alter, wo sie sich auch schon spezifisch
der
vielleicht
Größte, der Größte, der ist schon nicht mehr so betreuungsaffin, der ist dann nach der Schule eher gerne mit Kumpels zusammen
Gibt's denn da so auch Kandidaten drunter, die den Opa zu Technikthemen befragen oder sagen, Opa, wie geht das eigentlich hier technisch oder wie entsteht Feuer oder was auch immer so?
Da sind wir momentan nicht. Wir gehen momentan lieber nochmal sonntags gemeinsam zu Hannover 96. Aber das Fußball? Thema vertiefen wir jetzt hier nicht.
Schwieriges Thema, gell?
Okay, also ihr habt die Fußballliebe, die ihr miteinander teilen könnt.
Zum Beispiel auch, ja.
Jetzt bist du
aber jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung wieder für Hamburg machen. Da ist sie auch schön. Haben wir festgestellt, da gibt's das Miniatur Wunderland. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angesehen habt. Eine riesengroße Modelleisenbahnanlage und da fahren sie unheimlich gern hin. Und da sind die dann auch 5-6 Stunden beschäftigt. Da muss man eigentlich nur hinfahren, um sie zu begleiten, aber nicht um sie da zu spaßen.
Ja.
Und der Opa ist auch beschäftigt in der Miniatur?
Ich stelle mir das auch ganz gerne an. Da ändert sich ja immer wieder was und das ist so eine große Anlage, da entdeckt man jedes Mal, wenn man da ist, was Neues.
Kriegst du auch ein bisschen Heimweh an die Nordsee, da wo du aufgewachsen bist?
Ich habe immer wieder mal Aufträge auch an der Nord- oder Ostsee. Jetzt demnächst werde ich irgendwo in der Nähe von Heiligenhafen aktiv werden. Da soll ich ein Gutachten für eine Aufzugsanlage machen. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr in Heiligenhafen direkt gearbeitet, in so einem großen Ferienpark. Also ich komme da auch immer mal wieder hin, aber ich denke, mein soziales Umfeld ist inzwischen Hannover.
Wir haben noch eine Aufzugsanlage in Pellworm, gell? Oder auf Pellworm.
Ja.
Pellworm ist auch spannend, ja. Mhm.
Genau, das ist dann immer spannend, wenn das Notrufsystem ist zum Glück sehr stabil.
Ja, das ist gut.
Wir streiten uns drum, wer jetzt da Urlaub macht, damit, wenn dann jemand an die Anlage müsste, wer das übernimmt.
Wer hin darf.
Okay. Würfeln dann.
Ja, es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich auch ein Thema. Personenbefreiung auf Inseln ist ein Thema für sich, weil man lässt ja eigentlich bis mal jemand mit der Fähre und was ist nachts, wenn die Fähre nicht geht und was ist bei Sturm? Das kann man eigentlich nicht von außen regeln. Es braucht auf jeder Insel tatsächlich einen Personenbefreier, der sich dafür, und manche machen es tatsächlich ehrenamtlich, wenn die Insel klein ist, dass sie sich dazu ausbilden lassen und sagen, na gut, diesen Job nehme ich jetzt, weil wir müssen uns selber helfen können. Und das ist wirklich bemerkenswert, was auf Inseln so für ein Eigenleben entsteht, weil es einfach nicht anders geht.
Meine Empfehlung für Aufzüge auf Pellworm wäre ja, möglichst Standardaufzüge einzusetzen, die noch keine verkürzten Schachtköpfe und Schachtgruben haben, die wirklich am besten noch einen eigenen Maschinenraum haben, wo man dann die Personenbefreiung so einfach klassisch, wie es früher mal wirklich war, durchführen kann, dann sind die Anforderungen auch nicht ganz so hoch, um da jemanden rauszuholen.
Dein Tipp wäre, keinen Aufzug einzubauen.
Nö, das.
Also an alle Inselbewohner an dieser Stelle, hier die Ratschläge könnt ihr euch speichern und falls mal eine Erneuerung der Aufzugsanlage oder ein Neubau hinkommt, dann, was ja auch schon, glaube ich, eine Herausforderung auf einer Insel ist, ist ja dann immer wieder, das sind die spannenden Aufträge.
Wir haben uns ja, also das letzte Mal in Heilbronn getroffen, aber davor in Nürnberg bei der Interlift. Was ist da so dein Resümee davon? Der neue Standort, alles neu?
Ich denke, das war die richtige Entscheidung, dort nach Nürnberg zu gehen. Im ersten Moment hat man vielleicht gedacht, okay, hier wirkt das alles so ein bisschen leerer. Aber das lag, glaube ich, vor allem daran, dass alles sehr viel großzügiger war, dass wir Wege hatten zwischen den verschiedenen Ständen, die ungefähr doppelt so breit waren wie in Augsburg. Von der ganzen organisatorischen Seite her, von der Anreise aus der Stadt zur Messe, das war total super. Man steigt in die Bahn irgendwo und man wird am Messegelände rausgelassen und läuft dann ein paar Meter. Die Besucherzahlen haben ja auch der Sache dann recht gegeben. Das ist, glaube ich, die bis jetzt stärkst besuchte Messe war, die Interlift bis jetzt hatte. Und von da denke ich, war das die richtige Entscheidung.
Denkst du, man hätte vielleicht eine Halle weniger machen können, dafür ein bisschen, also kompakter,
dann
aber
hätte
ein bisschen
man das Ganze wieder ein bisschen mehr komprimiert. Es gab ja eben auch Hallen, die dann durch Stellwände dann auch, sagen wir mal,
halbiert waren.
optisch verkleinert worden sind. Ja, okay, da die richtige Mischung zu finden, das soll die AFAG machen. Also ich habe mich dort wohlgefühlt. Und wir haben als VFA ja, sagen wir mal auch, ich war ja als VFA-Mitarbeiter in dem Fall jetzt auf der Messe gewesen. Wir haben den Vorteil, dass wir eben sehr viel besucht werden auf dem Stand. Und von da war auf alle Fälle, bei uns am Stand war, trat keine Langeweile auf.
Das ja, so das sagen, hat man gesehen.
Salopp sagen darf.
Genau. Dann ist es wirklich eine schöne Messe gewesen. Ich würde mich wirklich ein bisschen, ich habe mich oft verlaufen. Die Kennzeichnung, vielleicht ist es eher was Weibliches, weiß ich nicht, aber ich habe manchmal keinen Blick dafür gehabt, in welcher Halle bin ich und wo muss ich eigentlich hin. So, das wäre so die Kennzeichnung, wie der Rundweg letztendlich der Hallen
ja, die
funktioniert.
Noch optimieren können. Ja, das, aber ich denke, das ist nicht nur genau. Dir so gegangen, sondern es ist eben alles anders, ne? Es gibt neue Stände. In Augsburg war es so, man ist da hingegangen und da wusste man, da ist der Stand von der und der großen Firma aus.
An diesen Punkt bin ich gar nie gekommen, Tobias, weil ich bin ja noch nicht so lange in der Branche und dann haben wir noch die Pandemie dazwischen gehabt, wo es keine Ausstellungen, Messen gab. Also dieses Gefühl kenne ich gar nicht. Ich kann das wirklich nur 1:1 Augsburg und Nürnberg vergleichen. Aber irgendwie war die Klarheit, wohin man laufen kann, da ein bisschen anders geregelt. Aber ich denke, das wird sich auch zur nächsten Messe auch nochmal verändern. Aber mir ging es tatsächlich so, dass ich mich ein paar Mal verlaufen habe.
Aber es waren schöne Stände dort. Also muss ich sagen, die Firmen haben sie schon geklotzt, nicht gekleckert.
Ja, ne, wirklich eine schöne Messe gewesen. Tobias, wir sagen danke. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Wirklich auch, wir wissen, dass du letzte Woche hatte ich noch einen ganz schönen fieser Infekt gepackt. Und deswegen umso größer.
Ihr hört ja auch heute noch ein bisschen, dass
genau an alle
die Stimme
Zuhörer
noch nicht ganz so funktioniert.
Das ist nicht der Raucherhusten.
Nein.
Der Tobias hat tatsächlich für die Aufnahme hier alles möglich gemacht, dass wir es jetzt heute aufnehmen können. Und deswegen großes Dankeschön an dich und für die Zeit und auch für den Einblick. Ich finde es immer total spannend, wenn man einfach mal über Sachen sprechen kann, die vor 30 Jahren waren. Das hat man nicht oft. Und deswegen, ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und dass du uns ja lange erhalten bleibst. Also die Branche, die braucht Leute, die wie dich definitiv noch eine ganze Zeit lang
mit Erfahrung haben.
Weil dieses Transportieren des Wissens unglaublich wichtig ist.
Ja. Ja, und ich sage immer, die Leute, die Branche braucht auch eben Nachrücker, ne, dass sich dann auch so, ich sag mal, alte Knochen wie ich, dann mal auch irgendwann beruhigt zurückziehen können nach dem Motto, es läuft doch ohne uns.
Das meinen viele, aber dann doch nicht. Würdest du gut loslassen können? Eine letzte Frage.
Ja, ich denke schon. Wenn ich jetzt sagen würde, ich setze mir einen Termin und sage bis dann und dann, dann denke ich auch, dann werde ich das auch umsetzen.
Wir freuen uns, dich auf jeden Fall auch in Persona mal bald wieder zu sehen. Das ist ja das Schöne, dass man ja immer wieder mal Termine im Jahr hat, wo man sich zu Angesicht sehen kann.
Ich denke, Mitte nächsten Monats wird das der Fall sein, ne?
Ich bin leider da dieses Mal nicht dabei. Aber es gibt noch andere.
Ja, genügend.
Sicherheit.
Genau.
Yes, in dem Sinne. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in unsere Shownotes rein oder in die Kommentare. Aber auch an der Stelle an unsere Zuhörer, wenn es Menschen gibt aus der Aufzugsbranche, die ihr unbedingt mal kennenlernen wolltet, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt auch das direkt per Nachricht an uns machen. Wir sind, unsere Profile, LinkedIn-Profile sind überall mit verlinkt. Ihr dürft uns gerne schreiben, weil dann versuchen wir genau diese Person in den Podcast einzuladen und hoffen, dass wir auch mit dieser Person sprechen können.
Tobias, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum
Euch
nächsten Mal.
Vielen
bis dahin.
Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Danke. Uns ebenfalls. Tschüss.